Guten Tag, Herr Dr. Rudolph.
Guten Tag, Frau Mattei.
Russlands Präsident und sein Außenminister haben den Einsatz von Atomwaffen mehrfach in den Raum gestellt. Wie ernst muss man diese Drohungen nehmen?
Es ist schwer zu sagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, aber die Möglichkeit besteht, und damit rechnet auch amerikanische Politik, westliche Politik, dass es Situationen geben könnte, in denen Russland den begrenzten, vielleicht auch noch demonstrativen Einsatz einer Nuklearwaffe erproben könnte oder nicht erproben könnte, tatsächlich durchführen würde. Also das ist eine Möglichkeit, das Risiko ist schwer abzuschätzen. Risiko ist ja Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe, das kann niemand sagen, aber die Möglichkeit ist sicherlich gegeben. Und das war ja auch der Zweck dieser Nukleardrohungen, ein Element der Unberechenbarkeit einzuführen und den Westen, die NATO, die USA von einer stärkeren Unterstützung der Ukraine, gar von einer direkten militärischen Intervention abzuhalten.
Könnten Sie für unsere Hörerinnen und Hörer, denen diese nuklearen Signale vermutlich nicht so präsent sind, schildern, welche Maßnahmen und welche Erklärungen Moskaus diese nukleare Drohung so richtig aufs Tapet gebracht haben?
Es war ja schon anfänglich Ende Februar der Hinweis, dass Russland eine Nuklearmacht ist. Es wurde immer so indirekt angesprochen, also nicht so explizit gemacht, aber die Andeutungen waren sehr, sehr klar. Es gab auch begrenzte Übungen der strategischen Atomstreitkräfte. Ein paar U-Boote liefen aus. Es gab wohl auch Übungen in Sibirien. Und dann immer wieder die Rhetorik, die natürlich verstärkt wird durch Leute in Talkshows, Journalisten in Russland, die offener aussprechen, angstmachender aussprechen, was die russische Regierung eher andeutet, indirekt, aber doch sehr klar signalisiert.
Im Zusammenhang mit diesen Drohgebärden ist immer mal wieder die Rede von Präsident Putins geistiger Verfassung, die sei eventuell instabil. Ist das so? Ist er tatsächlich unberechenbar?
Ich glaube, das kann niemand beurteilen, was er macht, dieses Element der Drohung. Das ist etwas, was Präsident Nixon 1969 im Vietnamkrieg versucht hat. Er wollte gegenüber der Sowjetunion, gegenüber Nordvietnam als unberechenbar erscheinen, hat das entsprechend darlegen lassen über diplomatische Kanäle, hat auch mal amerikanische Atombomber an der Peripherie der Sowjetunion aufsteigen lassen. Das war damals die sogenannte Madman Theory, ein bisschen verrückt zu erscheinen, ein bisschen unkalkulierbar zu erscheinen, um auf der anderen Seite ein Element der Unsicherheit und der Angst auszulösen. Hat damals nicht funktioniert. Nordvietnam oder die Sowjetunion haben sich davon nicht beeindrucken lassen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann steht dahinter doch Rationalität hinter dieser angeblichen Unberechenbarkeit.
Da steht rationales Kalkül, würde ich sagen, ja. Unberechenbar zu erscheinen. Und eine Abschreckung ist ja, wenn es wirklich in Krisen um Abschreckung geht, immer auch ein, wie sein Theoretiker mal vor 60, 70 Jahren gesagt hat, ein Wettstreit in der Risikobereitschaft. Man muss zeigen, dass man bereit ist, den Einsatz zu erhöhen. Und hofft darauf, dass die andere Seite dann zurückweicht und nicht bereit ist, den Einsatz entsprechend auch zu erhöhen. Das ist so, wie wenn zwei Autos aufeinander fahren. Wer weicht als Erster aus? Das ist so eine Logik, die hinter Abschreckung auch immer steht.
Und Emotionen spielen gar keine Rolle?
Das weiß am Ende niemand. Die Emotionen sind bislang in der Abschreckungstheorie oder im Abschreckungsdenken ziemlich vernachlässigt worden. Aber am Ende entscheidet eine Person. In Russland muss vielleicht noch eine zweite Person zustimmen. Aber im Prinzip ist es eine Person, die über den Einsatz von Nuklearwaffen entscheidet. Und ob da Emotionen eine Rolle spielen, das ist durchaus wahrscheinlich. Menschen sind nicht so rational, wie das die Wirtschaftswissenschaften lange postuliert haben, wie das auch in der Abschreckungstheorie maßgebend war. Menschen agieren risikobereiter, wenn es um Verluste geht. Also das alles ist auch in der Ökonomie und in der Psychologie ein bisschen stärker erforscht als vor 60, 70 Jahren. Diese reine Rationalität, dass Menschen ihre Möglichkeiten kalkulieren und gucken, was am Ende am besten ist, das ist in der Realität nicht immer gegeben.
12:22, diesmal geht es um die nukleare Abschreckung. Im Studio ist der Politikwissenschaftler Peter Rudolph. Herr Dr. Rudolph, ist die Absicht hinter Putins Drohungen absehbar? Was genau ist seine Absicht?
Gut, es ist immer schwer, die Motive zu ergründen. Aber was zu sehen ist, es geht darum, die NATO, die USA davon abzuhalten, die Ukraine stärker zu unterstützen. Es wird sicherlich auch darum gehen, das Risikokalkül zu erhöhen, falls die Ukraine in der Lage sein sollte, Gebiete zurückzuerobern. Kritisch könnte es werden, das sind zumindest die Überlegungen, die es in den USA gibt. Was ist, wenn tatsächlich die Ukraine die Krim zurückerobern wollte, die für Russland Teil Russlands ist? Und nach russischer Nukleardoktrin ist der Einsatz von Nuklearwaffen möglich, wenn die Existenz des Staates gefährdet ist. Also das sind alles Überlegungen, die spielen in der amerikanischen Politik eine Rolle. Und Präsident Biden hat ja mal sehr klar gesagt, er will nicht den Dritten Weltkrieg. Auf amerikanischer Seite ist deswegen eine gewisse Zurückhaltung geboten. Es werden keine Flugzeuge geliefert, es werden keine Waffen geliefert, die russisches Territorium erreichen können, beziehungsweise es gibt Auflagen an die Ukraine, dass diese Waffen nicht eingesetzt werden dürfen, um russisches Territorium anzugreifen. Also da gibt es eine gewisse Vorsicht auf amerikanischer Seite, weil dort natürlich klar ist, wenn es zu einer nuklearen Krise kommt, dann ist die Frage, wie sich das Ganze entwickelt, wenn Russland Vorbereitungen machen würde oder tatsächlich mal eine Nuklearwaffe einsetzen würde, sei es auch nur zu Demonstrationszwecken über dem Schwarzen Meer, dann stellen sich für die USA, für den Westen schwierige Fragen.
Aber nochmal zurück zur Perspektive Russlands. Also gegen wen genau richten sich diese Drohungen? Gegen die USA, gegen die NATO, gegen die Ukraine?
Vermutlich zuerst gegen die USA, weil aus russischer Sicht der eigentliche Gegner sind die USA. Die NATO ist aus russischer Sicht das Anhängsel. Aber der Adressat dieser Drohung dürfte die USA sein, weil letztlich auch die USA entscheiden, wie stark und in welchem Maße und wie dauerhaft die Ukraine unterstützt werden. Also da hängt doch sehr, sehr vieles von der USA ab.
Und wie ist es mit den westlichen Verbündeten, mit westlichen Regierungen? Man könnte ja auch argumentieren, hier sollen genau die ja auch näher dran sind an Russland, so unter Druck gesetzt werden, dass sie von der Unterstützung der Ukraine ablassen.
Das ist sicherlich auch ein Kalkül, etwas Angst, Befürchtungen in Deutschland auszulösen, in Großbritannien. Da gab es ja auch sehr ausdrückliche Drohungen im russischen Fernsehen oder in Talkshows, nicht von Regierungsmitgliedern, aber zum Teil wahrscheinlich auch durchaus auch angeregt, wie schnell Großbritannien vernichtet werden könnte, wie schnell Raketen Großbritannien erreichen können. Also das ist ein Element, um Angst zu schüren, um vielleicht die innenpolitische Unterstützung für die Ukraine erodieren zu lassen.
Jetzt haben gerade wieder deutsche Prominente einen offenen Brief an Politiker verfasst, in dem sie auffordern, den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen zu beenden. Und schon im April hatten ja bekannte Autoren, Journalisten und so weiter vor einer nuklearen Eskalation gewarnt. Ist es das, was Putin bezweckt und was ihm auch nützt?
Das kann sicherlich ein Kalkül sein, solche Debatten auszulösen. Aber Fakt ist, die Möglichkeit einer nuklearen Eskalation wird natürlich auf westlicher Seite in Rechnung gestellt. In den USA, im Weißen Haus, gibt es seit Monaten eine Taskforce, die sich mit diesen Szenarien beschäftigt. Nach außen dringt wenig, aber die Debatte wird ja in den USA auch geführt, was passiert, wenn Russland eine Kernwaffe mit geringer Sprengkraft einsetzen würde, um in einer militärischen schlechten Situation einen Ausweg zu finden. Das ist vielleicht momentan nicht mehr der Fall. Oder um einfach das Risikokalkül zu erhöhen. Und da werden halt die Szenarien in den USA durchgespielt, was passieren könnte. Die Möglichkeit ist gegeben. Und natürlich ist es nicht im Interesse der Politik, dass hier Angst und Schrecken in der Bevölkerung entsteht. Und wie gesagt, die Möglichkeit ist sicherlich gegeben, aber das Risiko real einzuschätzen ist schwierig und ich werde jetzt auch etwas zurückhaltender, Panik zu schüren.
Ich werde Sie trotzdem später nochmal auf diese Szenarien, mögliche Optionen, die insbesondere in den USA erwogen werden, ansprechen. Aber nochmal zurück zu diesem offenen Brief. Der hat gezeigt, dass die breite Mehrheit hierzulande die Dynamik nuklearer Abschreckung nicht so richtig versteht oder gar nicht versteht.
Ja gut, es gibt da sicherlich keinen großen Wissensbestand mehr. Vor 40 Jahren war Abschreckung, nukleare Abschreckung in aller Munde. Damals war die Gefahr einer Eskalation in Deutschland im Falle eines konventionellen Krieges hoch. Es gab immer wieder die Szenarien zwischen USA und Sowjetunion, zwischen USA und Russland, dass die eine Seite in einer Krise einen, sagen wir, vorbeugenden Erstschlag führen würde, versuchen würde, die Nuklearstreitkräfte der anderen Seite auszuschalten. Das waren diese Szenarien, die diskutiert wurden. Wenn wir heute über nukleare Abschreckung und Möglichkeiten einer Eskalation reden, dann ist es sicherlich eher in dieser langsamen Eskalation. Eine Seite könnte eine Waffe einsetzen, die andere Seite muss entscheiden, was machen wir, gehen wir mit, reagieren wir konventionell, reagieren wir gar nicht. Diese Planspiele wurden, bevor es zum Konflikt in der Ukraine, zum Krieg kam, vor allen Dingen mit Blick auf die baltischen Staaten durchgespielt, weil die Prämisse war, dass die baltischen Staaten nur schwer mit konventionellen Streitkräften zu verteidigen sind, dass es länger dauern wird, konventionelle Streitkräfte ranzuholen und dass Russland dann unter Umständen, weil es konventionell unterlegen ist, eine Nuklearwaffe einsetzen könnte, um zu demonstrieren, wir erhöhen das Risiko und dann stünde der Westen, die NATO, vor einer schwierigen Frage. Also das sind die Szenarien, die vor der Ukraine durchgespielt wurden, vor allen Dingen mit Blick auf baltische Staaten und einen konventionellen Krieg, in dem Russland dann eskalieren könnte und den Einsatz erhöhen könnte.
Nun gab und gibt es diese beharrlichen nuklearen Drohungen. Was bedeutet das denn, wenn Moskau das wieder und wieder tut? Also es ist ja eine gewisse Normalisierung dann auch da drin.
Ja, da haben Sie recht, es könnte so ein Gewöhnungseffekt eintreten. Es passiert nicht, es wird nicht passieren. Das ist das Argument der Ukrainer, das ist das Argument mancher in den USA, die sagen, wir sollten die Ukraine mehr unterstützen mit Kampfflugzeugen und auch mit weitreichenderen Waffen. Das ist alles nur Bluff, auch Russland lässt sich dann abschrecken. Und ja, das ist schwer zu sagen, wie Politik da verantwortlich mit umgehen kann soll. Die amerikanische Politik ist jedenfalls ein Balanceakt zwischen Unterstützung der Ukraine und einer Eskalation im Verhältnis zu Russland, also einen Krieg zu vermeiden.
1222, nukleare Abschreckung, das ist das Thema im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Peter Rudolph von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Russland verfügt über eine Nukleardoktrin und danach würde Moskau Atomwaffen nur defensiv einsetzen. Jetzt hat die NATO, haben die USA signalisiert, dass sie selbst nicht an Atomwaffeneinsatz denken. Ist die Gefahr damit nicht ohnehin vom Tisch?
Also Russland hat die Doktrin, wenn der Staat in eine andere Seite Nuklearwaffen einsetzt, wenn ein Angriff mit Nuklearwaffen unmittelbar bevorsteht, dann entsprechend zu reagieren. Oder wenn die Existenz des Staates, was auch immer das ist, vielleicht die Existenz des Regimes in Frage steht, eine existenzielle Bedrohung, das ist die offizielle, das würde man sagen, die deklaratorische Nukleardoktrin, wie sich Staaten tatsächlich in Krisen oder in Konfliktfällen verhalten, operativ, also was da im Einzelnen geplant ist. Das ist immer schwer zu sagen, da kann es durchaus Unterschiede geben. Also Russland, die Szenarien, die in den USA durchgespielt werden, wie gesagt, waren eher im Hinblick auf Russland, könnte diesen Krieg verlieren, in Bedrängnis geraten und da sozusagen vorbedacht eskalieren. Das sind Überlegungen, wie realistisch die sind, wie gesagt, schwer zu sagen. Das aus amerikanischer Sicht sicherlich ist das Problem nach wie vor gegeben. Was die NATO angeht, natürlich will die NATO sich nicht in einen Konflikt hineinziehen lassen, schon gar nicht in einen nuklearen. An sich hat die NATO immer noch die nukleare Abschreckung, falls NATO-Territorium angegriffen wird. Und diese Abschreckungsdrohung wurde auf dem NATO-Gipfel jetzt noch einmal betont, dass die NATO über die Möglichkeit verfügt, jedem Gegner oder einem Gegner inakzeptable, nicht hinnehmbare Kosten zuzufügen. Das ist verklausuliert, die nukleare Drohung. Und die NATO hält nach wie vor auch an der Möglichkeit fest, unter Umständen Nuklearwaffen als erste einzusetzen. Zumindest ist das nie ganz aufgegeben worden.
Die Essenz aus dem, was Sie bisher gesagt haben, für mich ist vor allem zum Drohen und Erpressen eigenen Atomwaffen sich gut. Sie sind vor allem politische Waffen.
Sind politische Waffen, aber ob sie sich wirklich dann am Ende zum Drohen, Erpressen wirklich gut eignen lassen, ist eine schwierige Frage. Da gibt's eine breite Diskussion. Ja, eine gewisse Zurückhaltung, weil Krisen außer Kontrolle gehen. Aber so eine klare Drohung macht ja Russland auch nicht in dem Sinne, wenn ihr das und das macht, wenn ihr diese und diese jene Waffen liefert, werden wir Nuklearwaffen einsetzen. Das, so eine entsprechende Verknüpfung wird ja bewusst nicht gemacht, weil das im Ende wahrscheinlich nicht glaubwürdig wäre oder unter Umständen in Glaubwürdigkeitsfallen führt. Also es ist eine diffuse Drohung, die vieles offen lässt, aber Wirkung erzielen soll. Und dann ist die Frage, lässt man sich beeindrucken oder nicht? Ja.
Welchen militärischen Sinn hätte dann der Einsatz von Atomwaffen? Sind das überhaupt militärische Waffen im eigentlichen Sinne?
Dass wohl beide Nuklearwaffen können zu militärischen Zwecken eingesetzt werden. Truppenverbände mit einer taktischen Nuklearwaffe können militärische Ziele erreicht werden. Aber im Abschreckungsdenken sind es natürlich auch immer Waffen, die zu politischen Zwecken eingesetzt werden. Es geht darum, über eine vorbedachte oder die Möglichkeit einer, so hieß das mal in der NATO in den 60er, 70er Jahren, einer vorbedachten Eskalation dem Gegner zu zeigen, okay, es könnte außer Kontrolle geraten. Er muss sich jetzt entscheiden, weiterzumachen oder nicht weiterzumachen. Und das ist dann eher in einer Krise, in einem Krieg die politische Funktion. Aber militärisch bleiben natürlich auch gewisse Nutzen. Bestimmte Bunkeranlagen lassen sich wahrscheinlich nur durch Nuklearwaffen ausschalten. Das ist sicherlich auch ein Szenario, was in der amerikanischen Diskussion eine Rolle spielt. Das könnte Russland unter Umständen eine Nuklearwaffe gegen die Bunkeranlagen einsetzen, in denen die ukrainische Führung sich vielleicht schützt oder solche Überlegungen sind sicherlich auch da.
Gucken wir doch mal auf die Atomwaffen, die existieren. Über welche Art von Waffen sprechen wir denn da überhaupt?
Nein, da gibt es natürlich eine ganze Menge. Das sind erstmal die weitreichenden ballistischen Raketen, also die Interkontinentalraketen, die von Russland in die USA reichen oder USA-China. Auch weitreichende ballistische Raketen, die auf U-Booten stationiert sind. Die Atomwaffenstaaten haben alle auch Atomwaffen, die auf U-Booten gestützt sind. Großbritannien hat nur U-Boot-gestützte Nuklearwaffen. Dann gibt es die Atomwaffen, die eine geringere Reichweite haben. Die werden oftmals als früher als Gefechtsfeldwaffen oder taktische Nuklearwaffen im Unterschied zu den strategischen bezeichnet. Da ist die Reichweite geringer, ein paar hundert Kilometer. Also das ist eine Vielheit. Auch ist die Sprengkraft. Ich bin jetzt kein Experte für die Sprengkraft und für einen Physiker, aber die Sprengkraft ist sehr unterschiedlich. Es gibt weniger Nuklearwaffen mit Megatonnen an Sprengkraft, wie das vielleicht im Kalten Krieg der Fall war, sondern alle Staaten, zumindest die USA und Russland, verfügen auch über Nuklearwaffen geringere Sprengkraft oder die Sprengkraft kann auch runtergeregelt werden. Also da ist eine Vielfalt da und 90% aller Nuklearwaffen sind im Besitz Russlands und der USA. Das ist nach wie vor sozusagen, das sind die führenden Nuklearwaffenstaaten und China zieht da mittelfristig nach amerikanischen Berechnungen, Prognosen etwas nach, vielleicht sogar kräftig nach.
Diese taktischen Atomwaffen, als Laien würde ich darauf tippen, dass das die Atomwaffen wären, die Russland eventuell in einem Krieg in der Ukraine einsetzen würde. Aber wie realistisch ist das denn überhaupt, wo jetzt schätzungsweise 200.000 russische Soldaten in der Ukraine sind?
Das war in allen Kriegsszenarien natürlich schon im Kalten Krieg immer eine große Frage. Da war Fallout, radioaktiv, die Verseuchung des Schlachtfeldes, wie steht der Wind? Also die Gefahr für die eigene Bevölkerung, für die eigenen Truppen ist dann natürlich gewaltig. Also so ein Szenario hätte, wenn das tatsächlich durchgeführt werde, enorme Auswirkungen natürlich auf russische Truppen, russisches Territorium. Manchmal gibt es Szenarien in den USA, dass in größerer Höhe eine Nuklearwaffe gezündet werden könnte über den elektromagnetischen Impuls. Ließe sich so etwa die Stromversorgung einer Stadt lahmlegen und das gibt's unterschiedliche Möglichkeiten. Oder Einsatz über dem Schwarzen Meer, Einsatz gegen Schiffe, was auch immer. Also ja, real, da kann niemand sagen, was da möglich ist, was gedacht wird. Aber Militärs legen ihren Planungen natürlich solche Szenarien zugrunde.
Wir bewegen uns hier im Bereich der Hypothesen und hoffen natürlich, dass es dabei bleibt. Aber falls es doch zu einem atomaren Angriff Russlands auf die Ukraine kommt, wie würde der Westen dann reagieren? Speziell die USA haben Sie ja schon angesprochen. Welche Optionen gibt's?
Also das wird in den USA natürlich durchdacht. Es wird kein Nuklearwaffeneinsatz, wird sicherlich nicht in Frage kommen. Das wäre eine Eskalation und ist ja nochmal eine ganz klare Unterscheidung, die immer wieder in der amerikanischen Diskussion vom amerikanischen Präsidenten getroffen wird, zwischen NATO-Staaten, NATO-Mitgliedern und der Ukraine, für die es keine Sicherheitsgarantie gibt nach Artikel 5 des NATO-Vertrages. Also das wäre der sichere Weg zu einem größeren Krieg. Die nichts zu tun, wäre aus amerikanischer Sicht vielleicht auch problematisch. Vielleicht stärker die Ukraine noch zu unterstützen. Andere würden sagen, jetzt dann bestünde die Chance, Russland noch stärker zu isolieren. Wie würde China reagieren? Wäre sicherlich nicht im chinesischen Interesse, dass Nuklearwaffen eingesetzt werden. Russland noch weiter zu stigmatisieren, zu isolieren, weitere Sanktionen, also die Weltmeinung, in Anführungszeichen, wenn es denn sowas gibt, aber weiter gegen Russland zu wenden. Also das muss ja nicht eine militärische Reaktion sein. Das können verschärfte Sanktionen sein. Also das Risiko, dass das sich ausweiten könnte, ist sicherlich da. Also ich vermute mal, wenn man die amerikanische Diskussion sieht, das betrachtet, dass ein Nuklearwaffeneinsatz eben keine Option ist, die realistischen USA diskutiert wird.
Sie haben jetzt gerade auf die Weltmeinung angespielt. Jetzt hat man beim G7-Gipfel gesehen, die Weltmeinung ist gar nicht so einig, was Russland angeht. In weiten Teilen der Welt ist der Überfall auf die Ukraine überhaupt nicht als Tabubruch betrachtet worden.
Ja, das ist zum Teil erstaunlich, weil doch ein grundlegendes völkerrechtliches Prinzip gebrochen wurde, territoriale Integrität und politische Souveränität. Aber da wirkt natürlich auch die Geschichte nach. Manche Heuchelei des Westens wird da immer wieder zitiert. Auch westliche Staaten haben nicht immer die territoriale Souveränität, die Integrität beachtet. Die USA haben gegen den Irak einen Angriffskrieg geführt. Also all das ist im Bewusstsein des, wie es oft heißt, globalen Südens natürlich da. Und da gibt es eine spezifische Interessen. Indien, Rüstungslieferungen von Russland, in Südafrika gibt es sicherlich alte Beziehungen aus den Apartheidzeiten, aus dem Befreiungskampf. Also und natürlich unterschiedliche Interessen. Ja, das wird zum Teil eben als eine Sache des Nordens, des Westens gesehen.
Zurück zur Ukraine selbst. Was würde es denn für die USA und die NATO beispielsweise bedeuten, wenn Russland ein Bündnismitglied, sagen wir mal, mit konventionellen Waffen angreifen würde? Das ist ja immer eine große Sorge, auch in der deutschen Diskussion. Wie könnte man reagieren, ohne Moskau, sagen wir mal, zur nuklearen Option greifen zu lassen?
Also schnelle Eingreiftruppen. Die Verbände werden ja aufgestockt, die an der Ostflanke, Ostgrenze der NATO dann militärisch intervenieren könnten, falls es in baltischen Staaten zu einem militärischen Vorgehen Russlands kommen würde. Also die Verstärkung, und hier wird auf Abschreckung gesetzt, und die Signale, die die USA senden, der Westen, sind ziemlich klar. Und welches Interesse Russland haben könnte, dieses Risiko einzugehen, ist mir jetzt nicht so ganz ersichtlich. Also, dass die Ukraine, dass das ein Problem werden könnte, das ist in der russischen Debatte, NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, NATO-Erweiterung, seit 25 Jahren ein Thema. Und bislang hat der Diskurs in Russland, soweit ich den über Sekundärliteratur nur wahrnehmen kann, natürlich unterschieden zwischen Ukraine und baltischen Staaten, die längst Mitglied der NATO sind und die auch nicht diesen geopolitischen Stellenwert, vielleicht auch ideologischen Stellenwert für Russland haben. Aber niemand weiß natürlich, wie sich das imperiale Denken in Russland entwickelt. Aber ich würde da doch sagen, was die Vergangenheit angeht und die Interessenlagen, da gibt es Unterschiede.
In der Ukraine selbst sieht es ja derzeit nach einem Abnutzungskrieg aus, in dem Russland möglicherweise die besseren Karten hat. Ist die Atomdrohung damit entschärft oder gar vom Tisch?
Das kann man nur vermuten. Natürlich, solange Russland seine Ziele so erreicht, gibt es keinen Sinn, hier nukleare Waffen einzusetzen oder auch weiterhin damit zu drohen. Die Frage ist, wie sich der Abnutzungskrieg entwickelt, wenn die Ukraine verstärkt modernere Waffen erhält. Aber momentan scheint es so zu sein, dass dieses Thema für Russland wahrscheinlich an Dringlichkeit verloren hat. Aber dass die Drohungen immer wieder implizit wiederholt werden, das ist schon zu vermuten, denke ich.
12:22, diesmal geht es um nukleare Abschreckung. Im Studio ist der Politikwissenschaftler Peter Rudolph. Herr Dr. Rudolph, es gibt ja so ein ganzes Geflecht von Waffenkontroll-, Abrüstungs- und Nichtverbreitungsabkommen. Was sind die jetzt eigentlich noch wert?
Ja, es gab ja ganz wenig noch an Abkommen. Also zwischen USA und Russland gibt es ein Abkommen über die Begrenzung der strategischen Streitkräfte, also der strategischen Raketen auf 1550. Dieser Vertrag New Start wurde im letzten Jahr nochmal um 5 Jahre bis 2026 verlängert. Das ist der sozusagen letzte Vertrag, den es noch gibt zwischen den beiden Staaten. Rüstungskontrollvereinbarungen zwischen USA und China bestehen gar nicht. Da müsste erst überhaupt ein solcher Ansatz entwickelt werden. Das läuft eher auf Gespräche über strategische Stabilität raus. Das Problem ist auch, Abrüstung oder Rüstungskontrolle ist auch dadurch schwieriger geworden, weil es jetzt 3 Parteien sind, USA, China, Russland. Früher war es immer nur eine bilaterale Übereinkunft, wie bezieht man China ein, das wollten die USA immer wieder. Und dann das Zusammenspiel zwischen weitreichenden, genauen, konventionellen Waffen, da gibt es enorme Entwicklungen. Dann Cyberwarfare, möglicherweise Ausschaltung von Frühwarnsystemen oder anderen durch Cyberwarfare. Also da müsste mehr in die Rüstungskontrolle reingepackt werden als nur die Sprengköpfe und die Trägersysteme. Und das macht Rüstungskontrolle schwieriger. Manche würden sogar argumentieren, USA, die muss eigentlich wieder neu erfunden werden, weil es ist eine ganz schwierige Sache. Insofern ist da wenig zu erwarten, fürchte ich. Gespräche über Krisenstabilität, die gab es zwischen USA und Russland, wurden ausgesetzt. Zwischen USA und China werden sie vielleicht eingeleitet. Zumindest gab es die Absicht. Dann gibt es natürlich Nichtverbreitungsabkommen. Und das Thema Iran, das ist natürlich, spielt eine gewichtige Rolle. Also Rüstungskontrolle, Abrüstung im nuklearen Bereich, das sieht eher momentan düster aus. Insofern kommt es darauf an, die Norm, manche würden sagen, das Tabu gegen einen Einsatz von Nuklearwaffen immer wieder zu bekräftigen. Bislang hat ja tatsächlich seit 1945 eine Scheu bestanden. Manche sagen ein Tabu oder zumindest eine Tradition gegen den Einsatz von Nuklearwaffen und das immer wieder aufrechtzuerhalten, was es bedeuten könnte, wenn ein Nuklearkrieg beginne und eine nukleare Eskalationskette losginge. Das ist notwendig, dass das im Bewusstsein gehalten wird. Und hier spielt meines Erachtens der Kernwaffenverbotsvertrag eine Rolle, der ja auch immer wieder, oder die Initiatoren stellen ja auch immer wieder auf die humanitären Wirkungen von Nuklearwaffen einsetzen, die desaströsen humanitären Wirkungen von Nuklearwaffen einsetzen ab.
Aber könnte man nicht argumentieren, dass gerade Russland ja nun eklatant gegen das Budapester Memorandum von 1994 verstoßen hat, mit der Annexion der Krim 2014, jetzt mit dem Überfall auf die Ukraine. Werden da nicht manche Länder jetzt versuchen, sich gegen russische Überfälle gerade durch Atomwaffen schützen zu wollen, die Ukraine ja in diesem Memorandum damals aufgegeben hatte?
Ja, das wird immer mal wieder argumentiert, ist die russische Nukleardrohung und die russische Invasion, der Einmarsch in der Ukraine, könnte das Interesse an Nuklearwaffen beschleunigen, könnte zu nuklearer Proliferation führen. Nur ist es halt nicht so ganz einfach, nukleare Abschreckung zu errichten. Allein eine Nuklearwaffe zu haben, reicht ja nicht aus. Das hinzubekommen, spaltbares Material, Technologie, ist die eine Sache. Abschreckung funktioniert auch nur, wenn die eigenen Nuklearwaffen unverwundbar sind oder zumindest die große Chance besteht, dass sie eben unverwundbar sind, in dem Sinne, dass sie nicht vom Gegner zuerst ausgeschaltet werden können. Also es bedarf dann von U-Booten, auf denen die Nuklearwaffen sicher stationiert werden können. Es bedarf einer bestimmten Silos, Anlagen. Also das Ganze ist nicht so einfach, wie das oft dargestellt wird, eine glaubwürdige, überlebensfähige nukleare Abschreckung zu errichten. Das ist ein längerer Prozess und für viele Staaten wahrscheinlich auch, selbst wenn sie es wollten, nicht unbedingt machbar. Also wie gesagt, eine Nuklearwaffe zu haben, ist eine Sache, aber einsatzfähig zu bleiben und gegen einen Erstschlag sicher zu sein, das ist wieder nur eine andere Sache.
Nun ist die Bundesrepublik Deutschland ja in ein Abschreckungskonzept eingebunden, nämlich durch die nukleare Teilhabe. Und unter dem Eindruck der atomaren Drohungen aus Moskau hat die aktuelle neue Bundesregierung sich ja auch eindeutig zu dieser nuklearen Teilhabe verhalten und neue Kampfflugzeuge angeschafft, die dann im Fall der Fälle amerikanischer Atomwaffen zum Einsatz bringen würden. Sehen Sie, dass die Einstellung der deutschen Politik und vielleicht auch der deutschen Bevölkerung sich zur atomaren Bewaffnung ändert?
Ja, da gibt es Anzeichen und durchaus überrascht, wie schnell das gehen kann. Es war nicht immer sehr umstritten, die nukleare Teilhabe. Das scheint jetzt nicht mehr so ganz der Fall zu sein. Die Frage, welche Flugzeuge angeschafft werden sollen als Nachfolgemodell des Tornado-Flugzeuges, die sind ja jetzt, weiß nicht, über 40 Jahre alt und da war ja ein langer Prozess hin und her. Die jetzige Bundesregierung hat beschlossen, amerikanische Flugzeuge zu kaufen, das F-35, und die dann in der Lage sind, die in Deutschland stationierten, offizielle Zahlen gibt es nicht, wahrscheinlich 20 Nuklearbomben, einzusetzen. Das nukleare Teilhabe hat im Kalten Krieg für Deutschland eine große Bedeutung gehabt. Die Bundeswehr war ja viel stärker als jetzt mit amerikanischen Nuklearwaffen ausgerüstet. In dem Sinn, die Amerikaner mussten natürlich entscheiden über den Einsatz. Und für Deutschland war das damals ein Instrument, um auch Mitsprache zu haben in der NATO über den Nukleareinsatz. Nicht alle NATO-Staaten haben amerikanische Nuklearwaffen auf ihrem Boden stationiert. Es sind also nur noch fünf NATO-Staaten. Also die Frage ist, symbolische Bedeutung oder auch tatsächliche Bedeutung, das wird unterschiedlich bewertet. Es müsste der amerikanische Präsident den Einsatz genehmigen, es müsste die Bundesregierung zustimmen, es müsste militärisch irgendwie sinnvoll sein. Also die USA haben genügend andere Nuklearwaffen, die aus militärischer Sicht wahrscheinlich viel geeigneter wären, eingesetzt zu werden.
Sie haben vorhin den jüngsten NATO-Gipfel genannt. Die NATO hat dabei ein neues strategisches Konzept verabschiedet. Ich erinnere mich, dass noch im letzten Jahr Russland nur als eine Bedrohung von vielen galt für die NATO. Hat sich das geändert?
Ja, es scheint so, dass Russland wieder die Bedrohung Nummer eins ist. Gut, für die NATO war in Europa natürlich Russland immer das Problem. Aber die USA waren ja sehr interessiert daran, die Bedrohung durch China oder China auch als Thema der NATO zu etablieren. Und das ist da, glaube ich, jetzt sozusagen eher wieder in den Hintergrund gerückt. Die Dringlichkeit jetzt mit Russland umzugehen, ist größer geworden. Aus amerikanischer Sicht eben auch weitere Stationierung von amerikanischen Soldaten hier. Also der Schwenk nach Asien, den amerikanische Außenpolitik von Obama angefangen über Trump, jetzt über Biden eingeleitet hat oder weiterführen will, der ist vielleicht etwas gebremst. Zumindest ist Russland das vorherrschende Thema geworden. Ja.
Zum Schluss, es heißt in diesem neuen strategischen Konzept dann auch in Bezug auf Atomwaffen: We seek to create the security environment for a world without nuclear weapons. Ist das denkbar, eine Welt ohne Atomwaffen?
Denkbar schon, aber es heißt ja auch immer, solange es Nuklearwaffen gibt, wird die NATO ein nukleares Bündnis bleiben. Also das ist ja immer der Satz, der auch an irgendeiner Stelle in diesen Kommuniqués seit 2010 wird das immer sehr stark betont, die NATO als nukleares Bündnis und wie der Weg zu einer nuklearen Abrüstung weltweit beschritten werden könnte, da ich glaube, niemand weiß, wie das möglich sein kann. Insofern ist das natürlich ein Lippenbekenntnis, aber faktisch gehen alle Nuklearwaffenstaaten davon aus, dass nukleare Abschreckung etwas sein wird, was für die Ewigkeit gedacht ist.
Vielen Dank, Herr Dr. Rudolph.
12:22, das Gespräch am Wochenende. Sonnabends um 12.22 Uhr im RBB 24 Inforadio. Mehr zu Themen und Gästen online unter rbb24inforadio.de.